Ja, ich habe die Predigt Herrlichkeit genannt, aber da kommen wir ein bisschen später erst zu. Es ist wenige Tage, bevor Jesus gekreuzigt wird. Er ist gerade nach Jerusalem gekommen und die Menschen haben ihn begrüßt und geehrt wie einen König. Das feiern wir dann nächste Woche. Und das ist angemessen. Er ist Gottes Sohn und von Gott zum König ausgesucht. Der Messias, der Gesalbte, der von Gott seit Jahrhunderten verheißene Friedenskönig. Aber entgegen dem Augenschein, entgegen den Willkommensbekundungen der Menschen, weiß Jesus, dass sein Königreich anderer Art sein wird, als die Menschen sich das vorstellen. Er formuliert in einem Bild, was ihm bevorsteht. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es sehr viel Frucht. Magst du die Folie zeigen? Dass man es ein bisschen vor Augen hat, den Vers. Jesus wird sterben. Tatsächlich wird es in wenigen Tagen geschehen. Aber was er hier sagt, das ist noch mehr. Er sagt, es muss so kommen. Nicht, weil die Gegner stärker sind als Gott. Das denken vielleicht die Menschen. Nein, er muss sterben, sagt er, weil er sonst seine Bestimmung nicht erfüllen kann. Aus einem Weizenkorn kann nur dann Frucht, also weitere Weizenkörner, entstehen, wenn das Weizenkorn selbst in die Erde kommt, keimt und zu einer neuen Pflanze wird. Das ursprüngliche Weizenkorn löst sich dabei auf. Es stirbt. Seine Inhaltsstoffe werden für die neue Pflanze gebraucht. Die DNA ist der Bauplan für die neue Pflanze. Und die anderen Bestandteile werden für den Anfang gebraucht, bis die Pflanze so weit ist, so viel Kraft hat, so weit entwickelt ist, dass sie selbst Nahrung aus dem Boden holen kann. Die Frucht, von der Jesus hier spricht, das sind Menschen, die seine DNA in Anführungszeichen in sich tragen, in denen sein Wesen sich entfaltet. Seine Jünger, seine Nachfolger. So ist Gottes Plan. Und in der Apostelgeschichte sehen wir, dass das auch so ist. Manches zeigt sich sofort an Pfingsten, also wenige Wochen später. Aber anderes auch erst im Laufe eines langen Entwicklungsprozesses. Aber damit greife ich vor. Zu dem Zeitpunkt, als Jesus das sagt, liegt das noch in der Zukunft. Jesus sagt, dass es geschieht, das geht nur über seinen Tod. Diese Botschaft ist uns allen, glaube ich, sehr vertraut. Überraschend ist aber vielleicht, dass Jesus diese Aussage einrahmt durch die Erwähnung von Herrlichkeit. Die Zeit ist gekommen, stellst du es ein, nächste Folie? Ach so, der will nicht, okay, ich lese schon mal. Die Zeit ist gekommen, in der die Herrlichkeit des Menschensohns sichtbar wird. Ja, ich versichere euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es sehr viel Frucht. Ich bin jetzt voller Angst und Unruhe. Soll ich beten, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Aber deswegen bin ich ja gerade in diese Zeit hineingekommen. Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. Was für ein Gegensatz zwischen Thron und Kreuz. Der König, dem alle Ehre zusteht, auf dem Thron ist sein Platz. Und auf der anderen Seite der verachtete, geschmähte, getötete. Statt der goldenen Krone eine Dornenkrone. Was ist daran Herrlichkeit? Jesus betont das hier. Ich glaube, um das zu verstehen, müssen wir mit ganz anderen Augen darauf schauen. Warum nennt Jesus das Herrlichkeit, was ihm bevorsteht? Mir fällt zunächst mal auf, dass er hier zweimal von Herrlichkeit spricht, aber sie unterschiedlich bezeichnet. Die Herrlichkeit des Menschensohns und die Herrlichkeit von Gottes Namen. Die Herrlichkeit Gottes, damit fange ich mal an. Die können wir natürlich nicht direkt sehen, sondern nur indirekt von ihr erfahren. Und wir können sie auch nur bruchstückhaft erfassen, natürlich. Wir bekommen nur eine Ahnung von ihr. Wir können Gottes Herrlichkeit mit Eigenschaften Gottes beschreiben. Liebe, Gnade, Macht und Weisheit, Gerechtigkeit und Heiligkeit, Lebendigkeit und viele weitere. Wir haben eben auch viel davon gesungen. Das ist dann nicht ganz so abstrakt, weil es das Herz mehr berührt, als wenn ich das so aufzähle. Gott stellt uns diese Eigenschaften noch anders vor. Im Sterben und Auferstehen von Jesus zeigt Gott dir eine Herrlichkeit, die unsere menschlichen Vorstellungen weit übersteigt. Gott hat es nicht nötig, seine Erhabenheit zu demonstrieren. Er, der Höchste, beugt sich zu uns hinab und dient uns. Kannst du dir das vorstellen? Schon als Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht, sträubt sich alles gegen diese Ungeheuerlichkeit. Petrus konnte das erstmal gar nicht ertragen. Aber dass Jesus sich für uns opfert, das ist unfassbar. Seine Güte ist so groß. Kein Stolz kann ihn hindern, in seiner Liebe zu handeln. Und er ist wirklich frei, dass er es wagen kann, sich seinem Feind so auszuliefern. Seht ihr die Herrlichkeit Gottes im Sterben von Jesus? Seine Größe? Seine Barmherzigkeit? Und natürlich in seinem Auferstehen, das gehört zusammen. Aber bei der Auferstehung ist es leicht. Da ist alles voller Leben. Auch das ist ein Wesenszug von Gott. Und nun die Herrlichkeit des Menschensohns. Mit der Bezeichnung Menschensohn meint Jesus sich selbst. Er war Gottes Sohn und Menschensohn, beides. Mit dem Ausdruck Menschensohn betont er sein Wesen als Mensch. Als er als Mensch in die Welt kam, legte er seine Fähigkeiten als Gott ab und wurde ganz Mensch, so wie wir. Er hat in seinem Leben hier auf der Erde unter denselben Bedingungen gelebt wie wir und gezeigt, wie Leben als Mensch aussehen kann. Ganz im Einklang mit Gottes Plan, zu dem er uns Menschen geschaffen hat. Gott hat ja eine Absicht damit gehabt. Jesus lebte hier ganz und gar, ohne von diesem Plan abzuweichen. Also ohne zu sündigen. An ihm können wir sehen, wie wunderbar Gott uns Menschen eigentlich ursprünglich geschaffen hat. Worin besteht die Herrlichkeit des Menschensohns? Wenn wir erstmal auf die Welt schauen, je nach Kultur mit ein bisschen anderen Gewichten, nennt die Welt als Herrlichkeit von Menschen Eigenschaften, die Größe ausmachen. Macht und Schönheit zum Beispiel, die Fähigkeit, etwas zu bewegen und zu gestalten. Auch Anständigkeit, Freiheit. Wir hier in unserer Kultur bewundern Menschen, denen es gelingt, glücklich zu sein. Aber wie sieht Gottes Antwort aus? Worin besteht die Herrlichkeit des Menschen Jesus? Wenn ich auf Jesus schaue, dann sehe ich vor allem ein Leben ganz und gar auf Gott, seinen himmlischen Vater, ausgerichtet und von seinem himmlischen Vater abhängig, voller Vertrauen und Hingabe. Gehorsam, opferbereit. Er liebte Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit seinem ganzen Verstand, mit seiner ganzen Kraft. Und er liebte die Menschen. In enger Kommunikation mit Gott hat er stets gewusst, was sein himmlischer Vater gerade von ihm wollte. Er ließ zu, dass Gott in ihm und durch ihn wirken konnte. Und damit konnte Gottes Wesen durch das ganze Sein von Jesus sichtbar werden. Ich würde das so zusammenfassen. Die Herrlichkeit des Menschensohns zeigt sich darin, dass er in der richtigen Beziehung zu Gott lebt. Diese Herrlichkeit schien durch sein ganzes Leben hindurch. Ganz besonders sichtbar aber wird sie in seinem Opfertod. Und hier wird auch der Gegensatz zu menschlicher Vorstellung von Herrlichkeit besonders deutlich. Jesus ist gestorben, um uns freizukaufen und uns echtes Leben zu ermöglichen. Eine Dimension von Leben, wie wir sie so in dem rein irdischen Bereich nicht kennen. Er hat sein eigenes Leben dafür geopfert, aus Liebe zu uns. Er tat es nicht, um eine Pflicht zu erfüllen. Er tat es aus Liebe. So wichtig bist du ihm. Und er tat es, weil der Höchste ihn diesen Weg geführt hat. Er hat seinem himmlischen Vater vertraut, dass der weiß, was er tut. Dass es funktionieren wird, dass wir Menschen damit wirklich frei werden können. Und auch sich selbst, was mit ihm selbst geschieht, hat Jesus seinem Gott anvertraut. Er ging in den Tod, nicht nur körperlich, sondern auch in die Trennung von Gott quasi. Ich glaube, das war für ihn der viel schlimmere Teil an dem Tod. Und er hat vertraut, dass sein Vater auch für ihn eine Lösung haben wird. Kennen wir solches Vertrauen zu unserem himmlischen Vater auch? Aber da ist noch mehr. Jesus spricht hier nicht nur über seinen Tod, sondern darüber, dass aus diesem Tod Frucht entsteht. Das Großartige an einem Weizenkorn ist ja gegenüber einem Stein, dass es Leben in sich hat, dass es Frucht bringen kann. Die Herrlichkeit von Jesus als Menschensohn zeigt sich auch darin, dass er Nachfolger hat, die ihm gleich sind. Also nicht mit ihm identisch, wir sind eigene Persönlichkeiten, aber in wesentlichen Eigenschaften ihm gleich. Auch sie werden Gott mit ganzem Herzen lieben. Auch sie werden Gott vertrauen und das versprochene Leben bei Gott höher schätzen als das sichtbare Leben in der Welt. Vor 3 Wochen haben wir einen Bericht, du hast es schon angesprochen, über verfolgte Christen in Nigeria gehört. Ich denke an das entführte Mädchen Lea, das an Jesus festhält, obwohl es durch einen Übertritt zum Islam freikommen würde. Ich fand es wirklich einen starken Bericht. Sie bleibt lieber auf Gottes Weg, auch wenn es bedeutet, unter ihren Feinden leben zu müssen, die sie verachten, weil sie keine Muslimin ist, unter denen sie keine Rechte hat und keine Vertrauten. Ist Jesus das wert? Was hat Lea in Jesus gefunden, das diesen Preis wert ist? Ich glaube, dass ein Geheimnis hinter Leas Entscheidung steckt. Dass sie diese Entscheidung nicht aus eigenem Gutsein getroffen hat, sondern dass in ihr geschehen ist, was Jesus hier anspricht. Dass sie zu den Menschen gehört, die das Wesen von Jesus in sich tragen. Ich habe vorhin in unserem Text noch einen Ausschnitt ausgelassen. Dieser Ausschnitt hat mit der Frucht zu tun. Jesus formuliert hier ein Prinzip, das allgemeine Gültigkeit hat. Nachdem er über sich sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Danach sagt er über seine Nachfolger, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Aber wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben erhalten. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir auf meinem Weg folgen. Jesus sagt, nur über das Sterben, das Loslassen von dem, was die Welt bietet, kommen wir zu dem Leben, das Gott uns geben will, das als ewiges Leben bezeichnet wird. Jesus ist uns diesen Weg vorangegangen. Klingt das beängstigend für euch? Es ist nicht buchstäblich gemeint, wir sollen nicht auch alle am Kreuz sterben. Aber auch für uns gilt, dass zu dem Leben mit Jesus gehört, dass manchmal das Loslassen von Dingen, die uns in der Welt kostbar sind, notwendig ist. Verfolgte Christen kennen das. Sogar, dass es ganz elementare Dinge des Lebens betrifft. Trotzdem halten sie an Jesus fest und das oft mit großer Freude, so erzählt Open Doors häufig. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wie kann das sein? Vor 2 Wochen hat Gerd über unsere tiefe Sehnsucht gesprochen, dass unsere Seele satt wird. Und über unsere Versuche, sie mit Dingen, die die Welt zu bieten hat, zu füttern. Aber diese Dinge können unsere Sehnsucht nicht stillen. Sie können nur eine Weile von ihr ablenken. Satt werden kann unsere Seele nur von dem, was Gott für uns bereithält. Aber wir können nicht zugleich an dem festhalten, was wir uns von der Welt erhoffen, und das empfangen, was Gott geben will. Dafür lässt das andere einfach keinen Raum. Und ich denke, dass viele von uns das so erleben, dass kein Raum ist für das, was Gott uns schenken will, weil unser Leben so voll ist. Durch mein Loslassen von dem, was ich scheinbar in der Welt brauche, werde ich frei für das, was Jesus für mich hat. Das heißt nicht, dass ich alles aufgeben muss. Nur das, was Jesus mir nennt. Das, was mich gefangen hält, in dem Rennen nach Erfüllung mit Dingen, die mich doch nicht satt machen, Anders als in vielen anderen Ländern werden wir hier nicht verfolgt, nicht diskriminiert, nicht misshandelt oder bedroht. Für uns sind die Herausforderungen anders gelagert und das hast du ja eben auch angesprochen. Sie sind subtiler, unscheinbare Versuchungen. Wir werden eingefangen von modernen Götzen unserer Gesellschaft, was wir alles haben müssen, um glücklich zu sein, worauf wir alles Anspruch erheben. Das bekommt leicht oberste Priorität in unserem Denken. Wer ist mein Gott? Was steht bei mir ganz oben? Wir sind in unserem Denken stark von der Welt geprägt. Aber immer wieder mal komme ich an einen Punkt, wo beides in Konflikt miteinander steht. Wo Jesus mich einen Weg führt, der nicht zu den Vorstellungen der Welt passt. Vielleicht kennst du das auch. Es sind Gelegenheiten, wo wir uns entscheiden können, Gott zu vertrauen. Gelegenheiten für unseren Glauben und für das neue Leben, das Jesus uns schenkt, zu wachsen. Können wir das mit Freude und Lobpreis angehen? Welche Gelegenheit, Jesus unsere Liebe zu schenken? Das wäre kostbar, wenn wir es nicht mit Zähneknirschen gehen, diesen Weg, sondern mit Freude. Wie im Leben von Jesus möchte Gott auch in unserem Leben seine Herrlichkeit aufscheinen lassen. Das geschieht durch unser Vertrauen zu ihm. Damit bezeugen wir, Gott ist vertrauenswürdig. Und das öffnet Gott die Tür dafür, dass er seinen Segen, das, was uns wirklich satt macht, geben kann. Während ich bei dem Weg, den Jesus gegangen ist, Gottes Herrlichkeit gut erkennen kann. Und ich schätze, es geht euch auch so. Die Lieder, die wir eben gesungen haben, die haben das auch ganz stark ausgedrückt, Gottes Herrlichkeit und gleichzeitig unsere Dankbarkeit für den Weg, den er gegangen ist. Da erleben wir schon Herrlichkeit. Aber während mir das da leicht fällt, finde ich das in meinen Lebenssituationen, wo ich um Jesus willen von den Wegen der Welt abweiche, da finde ich das schwer. Da drängt sich so sehr die Perspektive der Welt in den Vordergrund, die mich veranlasst, meinen Verlust, den das dann in der Welt bedeutet, als Versagen zu sehen oder als Beschämung, statt darin Herrlichkeit zu sehen. Ich finde die Worte von Jesus da wirklich stark, als er auf sein Sterben blickte. Es ist Zeit, dass meine Herrlichkeit sichtbar wird. Was für eine Perspektive. Ich möchte schließen mit einem kleinen alltäglichen Beispiel zum Sterben. Ob es mit Herrlichkeit zu tun hat, finde ich schwer zu beurteilen. Das war eine berufliche Situation, in der ich eine bestimmte Sache durchsetzen wollte, die für mich sehr wichtig war und die ich für richtig hielt. Dass mir das so wichtig war, das hatte im weiteren Sinne mit Angst zu tun, die mir die vorherrschende Situation machte. Es würde zu weit führen, das hier ausführlich zu erklären. Wenn einer es näher wissen möchte, könnt ihr mich gerne in der ansprechen. Mein Kollege, der mit mir zusammen über diese Sache zu bestimmen hatte, der wollte das aber nicht. Und nach langen Diskussionen, die ich von seiner Seite wenig sachangemessen fand, war mir klar, dass es um persönliche Befindlichkeiten ging. Und auf einmal war mir noch was klar, nämlich, dass Jesus wollte, dass ich die Gründe von meinem Kollegen respektiere und es akzeptiere, wenn er nicht zustimmt der Veränderung, die ich wollte. Auch wenn ich in der Sache recht habe. Und auch wenn mich das viel kostet, weil die Würde meines Kollegen wichtiger war. Ich habe dann beschlossen, die Sache loszulassen und sie nicht mehr anzusprechen. Was bedeutete, alles beim Alten zu lassen? Es fiel mir wirklich schwer. Und allein um des Kollegen willen hätte ich das nicht gemacht. Ich habe es gemacht, weil Jesus das von mir wollte. Aus Gehorsam. Vielleicht klingt das für euch sehr negativ, aber das war es nicht. Als mir klar wurde, dass das Gottes Weg ist in dieser Situation, habe ich das bereitwillig gemacht. Liegt darin Herrlichkeit? Menschen können sie nicht sehen. Aber gespürt habe ich dann Frieden. Mein Herz wurde ganz ruhig. Jetzt war nicht mehr ich für die Sache zuständig, sondern Gott. Und damit war ich auch die Angst los. Obwohl die Dinge sich nicht verändert haben. Und durch mein Loslassen habe ich eine Tür geöffnet für Gott. Und er hat mich versorgt. Also ein Stück, ich merke schon ein Stück Herrlichkeit da drin, aber eher unsichtbar. Ja, eher eine Ahnung davon, dass es jetzt nicht so, dass zum Beispiel andere Menschen darin Herrlichkeit sehen würden. Okay, vielleicht hat der ein oder andere von euch einen Bericht, wo Herrlichkeit noch mehr zum Ausdruck kommt. Amen.